damit wir lernen dürfen, Herr, was dein Wille ist, damit wir deinem Willen nacheifern dürfen, Herr, und von unseren Blickwinkeln, den Blickwinkel aus der Ewigkeitsperspektive entdecken. Herr, wir bitten dich, dass du diesen Text lebendig erscheinen lässt in unserem Alltag, in jedem Alltag unseres Lebens, in jedem Moment unseres Lebens, Herr, wenn es darum geht, wem wir dienen, dir oder uns selbst. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wenn ich dich jetzt frage, wem vertraust du in deinem Leben? Und beachte, ich frage nicht, wem vertraust du hier und jetzt im Gottesdienst in deinem Leben, während du mit der aufgeschlagenen Bibel in deinen Händen oder auf deinem Schoß sitzt und an Gott denkst. Sondern wem vertraust du, wenn dein Geld in diesem Monat nicht ganz ausreicht und du dir nicht alles leisten kannst und deshalb die letzte Woche mit Reis und Bohnen verbringen musst, als mit schönem, zubereiteten Lachs? Wem vertraust du, wenn du für deine Familie einkaufen gehst und plötzlich unterwegs unerwartet einen Unfall baust? Wem vertraust du, wenn du ein schönes Essen vorbereitest und es plötzlich übersalzt? Wem vertraust du, wenn deine Mutter schmutzige Wäsche wäscht und du plötzlich dein Lieblingsteil nicht wiedererkennst, weil es nicht weiß, sondern rosa ist? Wem vertraust du, wenn dein Kind zum wiederholten Mal seine Vergesslichkeit an den Tag legt und du ihm wieder neue Sportschuhe kaufen musst? Die Tatsache, wem du oder was du vertraust, wird deutlich durch deine Reaktion auf einen dieser kleinen Momente in deinem Leben. Wenn dich so ein Moment aus der Bahn bringt, du ausrastest, du zornig wirst oder mit Enttäuschung reagierst, wie oft muss ich es denn noch sagen? Oder mit Verzweiflung reagierst oder beleidigend wirst, dann zeigst du wirklich, wem du vertraust. Und wenn ich frage, wem du vertraust, meine ich genau diesen Moment in deinem Leben, der heute Morgen in deinem Leben geschehen ist, der die ganze Woche in deinem Leben geschehen ist. Wem hast du da vertraut? Erinnere dich an die Reaktion, die du in dir aufkochen lassen hast. In unserem Text heute schauen wir auf zwei Menschen, Nebukadnezar und Daniel, die ebenso einen dieser vielen Momente in ihrem Leben hatten. Unerwartet. Wir haben es gerade eben von Hudson Taylor gehört, dass er auch einen dieser Momente in seinem Leben erlebt hat, wo er plötzlich etwas Unerwartetes begegnet ist. Und wie hat er reagiert? Zeugt davon, wem er vertraut hat. Mein Ziel ist es nicht einfach, dir zu zeigen, wem Nebukadnezar und wem Daniel vertraut hat. Das ist viel zu entfernt von dir. Mein Ziel ist es, ich möchte dir anhand von diesem Text aufzeigen, dass dieser Text heute, hier und jetzt, real wird in deinem Leben, in einem dieser Momente, auf die du reagierst. Dass dieser Text lebendig wird und du dich in Nebukadnezar siehst oder in Daniel. Und dass du dich prüfst durch diese Predigt hindurch. Bist du ein Nebukadnezar? Oder bist du ein Daniel? Mit dem Ziel, natürlich ein Daniel zu werden. Das Thema, was ich über die Predigt überschrieben habe, heißt von Selbstvertrauen zu Gottvertrauen. Und ich möchte mit euch anhand von Nebukadnezar und Daniel zwei Punkte anschauen. In den Versen 1 bis 13 schauen wir uns Nebukadnezar an. Und dabei stelle ich dir die Frage, oder sage ich dir die Aussage, vertraue auf dich selbst und du erntest Sorgen und Angst. Und im zweiten Teil der Predigt von Vers 14 bis 23 möchte ich dir sagen, Vertraue auf Gott und du erntest Ruhe und Frieden. Wir haben bereits Nebukadnezar die letzten beiden Male kennengelernt. Er bekommt überhaupt, Nebukadnezar, sehr interessant, bekommt mehr Tinte in der Bibel als ein anderer heidnischer König im Alten Testament. Es wird über ihn mehr berichtet als über andere heidnische Könige, die nur ganz kurz erwähnt werden. Nebukadnezar spielt eine sehr große Rolle im Alten Testament, in der Rolle des Volkes Israels. Nebukadnezar ist kein anderer Mensch, der ein Werkzeug in der Hand Gottes ist. Wir haben von Nebukadnezar schon gehört, dass er zwar ein heidnischer König war, aber er war als ein heidnischer König ein raffinierter König. Er war ein sehr großer Stratege. Nicht umsonst konnte er ein Weltreich aufbauen, wo er nicht nur Völker um sich herum unter seine Macht gebracht hat, sondern das Volk, von dem das ganze heidnische Land im alten Orient Angst gehabt hatte, weil es einen Gott hatte, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. So sprachen die Menschen über dieses kleine Volk Israel. Sie haben einen Gott, der für sie kämpft. Nebukadnezar hat es geschafft, dieses Volk unter seine Macht zu bringen. Er war ein sehr großer Stratege. Er war ein sehr intelligenter Mann in sehr vielen Bereichen. Er war ein Genie, ein Erzieher. Das haben wir letztes Mal gesehen, wo er diese vier Männer geprüft hat, sie einer Prüfung unterzogen hat. Selbst der Lehrer war für sie und am Ende selbst ihnen die Note 1 plus gegeben hat, nämlich sie waren 10-mal besser als jeder Weise in ihrer Umgebung. Dieser König hat einen großen Militärgeist gehabt, ein großer Mann mit enormem Einfluss. Hier lernen wir den Nebukadnezar auf eine andere Art und Weise kennen. Dieser König ging eines Nachts mit ganz speziellen Gedanken zu Bett. Und diese Gedanken drehten sich um seine Zukunft. Was wird geschehen? In Vers 29, wir greifen schon etwas vor, als Daniel von Nebukadnezar steht und ihm den Traum erklärt und deutet, sagt er: Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Mit diesen Gedanken ging Nebukadnezar zu Bett. Und Gott zeigte ihm in einem Traum genau das, wonach er begehrte, zu erfahren und zu wissen. Es waren Gedanken wie: Ich werde nicht für immer leben. Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich sterbe. Ich bin so erhaben. Ich habe Assyrien unter meine Herrschaft gebracht. Ich habe Assyrien ausgelöscht. Ich habe Ägypten zu meinem Sklavenland gemacht. Ich habe das Volk unter Kontrolle gebracht, welches niemals auch einmal nur die Vorstellung gegeben hätte können, unter Kontrolle zu bringen, welches zu einem lebendigen Gott aufschaut. Sogar dieses Volk habe ich unter meine Kontrolle gebracht. Ich habe es besiegt. Ich habe alles erreicht, was ich konnte und wollte. Ich bin ein Weltherrscher. Wie wird es mit der Geschichte nun weitergehen? Was wird geschehen? Was wird aus meinem Königreich? Wozu bin ich hier? Was wird passieren, wenn ich sterbe? Was und wer wird nach mir herrschen? Mit diesen Gedanken ging er zu Bett. Wir lesen im Vers 1. Er träumte Träume, viele Träume. Aber als er aufsteht oder als er aufwacht, geht es ihm nur um einen ganz bestimmten Traum. Im Vers 2 lesen wir: Da befahl der König, man sollte die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt bis ich den Traum verstehe. Und Nebuchadnezzar ging es um einen ganz bestimmten Traum, der ihm Angst bereitet hat, der ihm Sorgen bereitet hat. Das Ironische dabei ist, dass Nebuchadnezzar, obwohl er so groß und erhaben war, hier sich als ein kleiner, unfähiger Mensch offenbart, der nichts anderes als von der Angst bewegt ist. Ein ganz bestimmter Traum hat ihn so erschrocken, dass er nicht mehr einschlafen konnte. Die Ruhe wich förmlich von ihm. Lasst uns über die Sorge des Königs einige Gedanken machen. Was war der Grund für seine Gedanken in Bezug auf die Zukunft? Es waren Fragen, die mit dem Sinn des Lebens zu tun haben. Dies stieg ihm nicht einfach nur in den Kopf, sondern es löste in ihm einen Kampf aus, welches eine Erschrockenheit und Angst produzierte durch diesen Traum. Was hat ihn denn so erschrocken? Es waren Fragen, die mit seiner Ehre zu tun hatten. Er machte sich Sorgen um seine Ehre, um sein Königreich, um seine Stellung als Weltherrscher in der Welt. Es mögen wahrscheinlich auch dich viele Fragen dieses Lebens beschäftigen. Was wird aus unseren Kindern? Was wird aus Deutschland? Macht es Sinn, hier weiter zu leben? Macht es nicht mehr Sinn, auszuwandern? Was wird aus der Islamisierung Deutschlands, wenn wir die Politik anschauen? Der Dritte Weltkrieg. Kommt er noch? Wird das Geld für das Studium reichen? Wie kann ich nebenher arbeiten? Woher bekomme ich Fördermittel? Was ist, wenn ich keine Arbeit finde? Werden wir das Haus abbezahlen können? Was wird aus meiner Rente, wenn schon jetzt von Altersarmut gesprochen wird? Wie können wir uns Kinder leisten? Was werde ich tun, wenn jetzt meine Waschmaschine kaputt geht? Und was ist, wenn es das Auto sein wird? Wie komme ich zur Arbeit? Werde ich je eine Partnerin bekommen? Was ist mit meiner Gesundheit? Werde ich Krebs bekommen? Was wird aus mir, wenn ich Alzheimer bekomme? Werde ich noch die Menschen erkennen, die ich doch so gerne habe? Was wird aus meinem Leben? Das ist nur die eine Seite der Sorgen, die uns vielleicht hin und wieder beschäftigen, wenn wir Nachrichten anschauen oder die Zeitung lesen oder in die Politik schauen. Aber die andere Seite der Sorgen, die genauso eine Bedeutung in deinem Alltag hier und jetzt hat, ist die Sorge, die der König hatte. Der König bräuchte sich keine Sorgen machen um die Welt, die er aufgebaut hat. Er hatte sie schon besessen. Aber seine Sorge galt seiner Stellung. Wenn er alles erreicht hat, was er erreichen konnte, fängt er an, sich Sorgen zu machen, dass ihm niemand mehr das wegnimmt, was er erreicht hat. Wir sind dazu geneigt, uns mehr Sorgen über die sichtbaren Dinge dieser Welt zu machen, als über die unsichtbaren, geistlichen Dinge der unsichtbaren Welt. Wir machen uns mehr Sorgen über das schlechte Zeugnis unseres Kindes, als über die Schulnoten seines geistlichen Zustandes. Wir werden wütend, wenn wir in sein Zimmer reingehen und sehen, dass das Zimmer einem Misthaufen ähnelt. Und werden wütend. Kind, was soll aus dir bloß werden? Du bist ein Chaot, du bist ein Tollpatsch. Du wirst dich im Leben niemals zurechtfinden. Dabei machen wir uns keine Sorgen über den unordentlichen Zustand seines Herzens. Wir machen uns Sorgen über die Vergesslichkeit unseres Kindes, weil er in erster Linie unser Leben erschwert. Aber wir führen die Vergesslichkeit des Kindes nicht zu Christus und machen ihm deutlich, dass er wegen der Sünde vergesslich ist, und in Christus darf er dagegen ankämpfen und Christus ähnlicher werden. In der unendlichen Diskussion mit deinem Nächsten machst du dir viel mehr Sorgen um deine Ehre, wenn du mit ihm streitest. Was ist deine Sorge, wenn du mit deinem Ehepartner streitest? Ist deine Sorge wirklich gottzentriert und du denkst, ich möchte meinen Ehepartner in diesem Moment zu Christus führen und deswegen möchte ich ihm helfen in seiner Umgebung, in seinem Verständnis? Oder ist deine Sorge vielmehr danach ausgerichtet, er soll mich verstehen, er soll jetzt mich akzeptieren und er soll mir dienen? Warum machst du dir Sorgen? Und mach es dir nicht zu leicht, auf diese Frage zu antworten. Ich mache mir Sorgen, weil ich nicht weiß, ob ich einen Job bekomme. Eine gewöhnliche Aussage, oberflächlich. Ich mache mir Sorgen, weil meine Geldreserve nicht groß genug ist. Ich habe Angst, dass etwas passieren könnte. Scheinbar ein verständlicher Satz. Aber Christus gibt dir diese Möglichkeit nicht. Mit anderen Worten sagst du, ich mache mir Sorgen, weil ich Sorgen habe. Wir haben heute schon aus Matthäus 6 gelesen. Du sorgst dich, weil du denkst, das Leben hängt von dir ab, jedoch gleichzeitig verstehst, dass du das Leben nicht beeinflussen kannst. Deswegen kommt die Sorge. Sorgen sind Folgen des Selbstvertrauens. Deswegen vertraue dir selbst und du erntest Sorgen und Unfrieden und Angst. Du machst dir Sorgen, weil du dir selbst vertraust. Das Eigentliche ist, dass du die Zukunft nicht beeinflussen kannst. Du kannst dich nur auf die Ungewissenheit begründen. Es kann so dazu kommen oder es kann auch nicht dazu kommen. Und weil ich das nicht beeinflussen kann, mache ich mir Sorgen. Wenn ich nur genug für mein Alter vorsorge, dann habe ich die Zukunft im Griff. Wenn ich mich richtig ernähre und schön meine Arznei nehme, dann bekomme ich keinen Krebs. Wenn ich herausfinden kann, wie man Kinder richtig erzieht, dann wird aus meinen Kindern etwas Ordentliches werden. Sorge geht davon aus, dass das für dich Unkontrollierbare zu kontrollieren ist. Und weil du verstehst, dass du das nicht kontrollieren kannst, was du gerne hättest kontrollieren können, landest du in Sorgen. Sorgen zu haben ist eine Illusion, nichts anderes. Jesus sagt, du kannst deinem Leben keine Lebens-L hinzufügen. Weißt du, was Jesus mit diesem Ausdruck sagt? Wenn er sagt, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, du kannst deinem Leben keine 36 cm hinzufügen, dann sagt er mit anderen Worten, hör auf zu begehren, Gott zu sein. Das ist der Kern der Sorge. Das ist die DNA der Sünde, welches die Selbstsucht ist. Du hast Sorgen, weil du selbstsüchtig bist. Weil du Gott sein willst. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet sein wie Gott. Nebukadnezar wollte Gott sein, aber er verstand in diesen paar Augenblicken des Momentes, wo er zu Bett gegangen ist, was wird es sein? Und plötzlich begriff er, dass er die Zukunft nicht beeinflussen kann. Und dazu noch der Traum, Angst und Schrecken. Weil er gedacht hat, er ist Gott und verstanden hat, er ist nicht Gott. Du sorgst dich, weil du sein willst wie Gott, es jedoch nicht kannst und deshalb reagierst du oft mit Sorgen und mit Angst. Als Christen bekennen wir, dass Gott alles in der Hand hält und alles zu seiner Verherrlichung und zu unserem Besten dient. Schöne Ausdrücke. Wir bekennen, dass Gott unser Fels und unsere Zuflucht ist, eine Hilfe in allen Nöten, die uns getroffen haben. Wir bekennen, dass wir ihn anbeten, ihm vertrauen, ihn lieben, ihm gehorchen. Aber gerade in diesem alltäglichen Moment, im Gespräch zwischen deinem Ehepartner, in dem Moment, wenn du das Zimmer deines Kindes betrittst, in dem Moment, wenn du auf der Arbeit eine Unterdrückung erfährst, dann lebst du so, als ob etwas anderes dich bewegt. Du lebst so, als ob Geld für dich eine Rolle spielt. Als ob dein Leben vom Lob des anderen abhängt. Ob dein Leben jetzt von einer gelungenen Predigt abhängt. Von einer Prüfungsnote, von der Gesundheit, die du verlangst. Die Ehre, die du durch den Konflikt, durch das Durchsetzen deines Willens bezwecken möchtest. Du tust so, als ob diese Dinge für dich in diesem Moment wichtiger wären, als Gott zu lieben und ihm zu vertrauen. Wir leben dann so, als könnte ein vergängliches Gefühl unsere Zuflucht sein. Als könnte unser Handeln alles in Ordnung bringen. In diesem Fall steht unser Ich in Konkurrenz mit Gott selbst. Weil du versuchst, das zu tun, was Eva tun wollte. Ihr werdet sein wie Gott. Wenn du dir Sorgen machst, dann beanspruchst du die Position Gottes. Weil du dein Leben nicht verlängern kannst. Wer kann das? Gott. Und wenn du danach verlangst, dann möchtest du Gott sein. Und deswegen sagt Jesus, hör auf, die Position Gottes zu begehren. Wenn ich die Kinder jetzt frage, ihr habt jetzt eine Woche Ferien gehabt. Und wenn ihr heute im Bett liegt, es ist Sonntagmorgen, müsst ihr wieder aufstehen. Wieder in das alltägliche Leben zur Schule. So ist es aber auch bei den Erwachsenen. Was geht dir durch den Kopf? Es fühlt sich so irgendwie schwer an im Bauch, oder? Ein mulmiges Gefühl und du wirst aufgeregt. Du wirst heute anders schlafen wie vor einer Woche, wo die Ferien erst begonnen haben. Was geht in deinem Kopf herum? Du schläfst vielleicht in dieser Nacht sehr schlecht, wälzt dich hin und her. Über was denkst du nach? Wie wird es morgen in der Schule sein? Werde ich den Bus verpassen? Wie werden meine Klassenkameraden auf mich reagieren? Werden sie mich immer noch mögen? Werde ich den neuen Stoff in Mathematik verstehen? Werden mich meine Lehrer akzeptieren und mögen? Warum sorgst du dich? Du sorgst dich, weil du den morgigen Tag nicht kontrollieren kannst. Aber du hättest es gern. Du hättest diesen Tag gern kontrolliert. Und deswegen sagst du, oh nein, morgens wieder Schule. Du hast vergessen, dass der morgige Tag von Gott, deinem Schöpfer, kontrolliert wird. Und dass er alles in der Hand hält. Und dass er Gott ist. Und dass er auf der Position sitzt, die du beanspruchst in diesem Moment, wo du dir Sorgen machst. Nebukadnezar war in seinen Sorgen, in seiner Last so gefangen, dass er anfängt, dumme Sachen zu tun. Als er die Elite seines Reiches gefunden oder gerufen hat, wir haben das schon gelesen, in Vers 2, dass er befohlen hat, die Traumdeuter, die Wahrsager, die Zauberer, die Chaldäer zusammenzurufen. Sie sollen jetzt seine Sorge besänftigen. Sie sollen seine Sorge jetzt auslöschen. Es waren Menschen, die mit akademischen Abschlüssen zu ihm gekommen sind. Es waren Menschen, die des Wissens kundig gewesen sind. Leute, die eine okkultische Natur, die Erfahrung gehabt haben eines Okkultismus. Es waren Astrologen, es waren Sterndeuter, es waren Spiritualisten, es waren Zauberer, es waren Totenbeschwörer. Die ganze finstere Macht des Teufels hat sich dazu versammelt, um dem Nebukadnezar seine Sorge wegzunehmen. Und dann noch die Chaldäer, die Elite der Elite. Hochintelligente Menschen. Es war die ganze Quelle und Wissensmacht des Teufels. Aber wir sehen, sie haben es nicht vermocht, die Sorgen Nebukadnezars, die Angst Nebukadnezars in Bezug auf seine Ehre zu nehmen. Und es trieb ihn in den Wahnsinn. Es trieb ihn so sehr in den Wahnsinn, dass er diese Menschen, die um seinen Thron herumgestanden sind, zu denen er immer aufgesehen hat, obwohl er ein König war, weil sie ihm einen kundigen Rat erteilen konnten. Dazu hat er sie doch ausgebildet, Daniel und Meshach, Schedrach und Abednego, damit sie ihm die Sorgen wegnehmen. In diesem Moment ist er so wütend, so zornig, so voller Sorgen, dass er eine Dummheit plant. Er möchte die Menschen, denen er vertraut, auslöschen aus seinem Königreich. Wir sehen, ein kleiner Moment, eine falsche Reaktion und so eine dumme Entscheidung. Das Leben für die eigenen Bedürfnisse und Freuden führt letztendlich zu Angst und Sorgen. Sorgen führen in ein Leben zu keiner Veränderung. Selbst eine lange Stunde ängstlichen Sorgens kann nicht das Geringste an den Dingen ändern, die dich ereilt haben. Egal, was das für Dinge sind. Aber du sorgst dich darum. Es ist wie ein Krebs deiner Seele. Das Sorgen raubt dir die Zeit, die Ruhe. Es raubt dir die Kraft, den Mut, die Hoffnung, dein Charakter, die Beziehung, die Ziele, die Anbetung, die Freude, die Zufriedenheit in Christus. Du triffst plötzlich falsche Entscheidungen und verplemperst deine Zeit mit Sorgen, mit Kummer, mit Last, mit Verzweiflung, mit Erniedrigungen in der Zeit, wo du Christus ähnlicher werden könntest. Gerade in diesem Moment, wo du überrascht wirst. Du redest dir ein, dass das Sorgen dein Leben schützen wird. Doch vielmehr erlebst du, wie viele gute Dinge in dir selbst absterben. Dazu führt Sorgen. Wie können wir richtig umgehen mit Sorgen und mit unseren Belastungen, die wir, jeder von uns hat, alltäglich? Wir kommen zum zweiten Punkt. Die Szene ändert sich von Nebukadnezar zu Daniel in Vers 13. Und diesen Punkt habe ich, wie gesagt, überschrieben. Vertraue auf Gott und du erntest Ruhe und Frieden. Genauso wie in diesem kleinen Moment des Alltagslebens von Nebukadnezar er plötzlich in Sorgen und Angst gelandet ist und in schrecklicher Wut, welches ihn zu einer falschen Entscheidung geführt hat, geschah auch ein kleiner Moment in dem Leben von Daniel. Er sitzt in seinem Zimmer und plötzlich wird sein Alltag von einem Moment ereilt, welches er sich noch nie vielleicht hätte erträumen lassen. Der König, der ihn dazu aufgestellt hat, über ihn zu wachen, ihn mit Weisheit zu versorgen, mit triftigen Entscheidungen und Ratschlägen an der Seite zu stehen, hat befohlen, ihn zu töten. Und dieser Alltagsmoment hat auch Daniel nicht aus der Fassung gebracht, wie er vielleicht dich oft aus der Fassung bringt. In Vers 13 lesen wir: Und der Befehl ging aus und die Weisen von Babel sollten getötet werden und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Daniel, wo er kurz vor dem Tod steht, er reagiert mit Verstand und mit Klugheit. Warum? Weil er Gott vertraut. Und wie vertraut er Gott? Das lesen wir in Vers 20 bis 23. Daniel begann und sprach. Und hier siehst du die Antwort, warum Daniel so ruhig geblieben ist. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn seines beides, Weisheit und Macht, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen hast und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben, denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Verstehst du, warum deine so ruhig und so gelassen und so friedfertig in dem Zimmer sitzen geblieben ist? Es gibt viele Christen, die sich Christen nennen, aber wenn dann plötzlich die Krise vor der Tür steht, wird in diesem Menschen offenbart, wem er vertraut, wem sein Vertrauen gilt. Und vielleicht erinnerst du dich an das Gleichnis von den 4 Ackerböden. Menschen, die Christus, das Wort Gottes, aufgenommen haben in Freude. Die Sorgen dieser Welt machen aus den Menschen, zeigen eigentlich, dass die Menschen gar nicht Christen sind. Und sie entfernen sich von Christus, weil sie immer noch auf dem Thron sitzen und sich selbst dienen. Sie dachten, sie dienen Christus, weil Christus ihnen etwas Schönes geben kann. Aber sobald eine Sorge oder eine Belastung in dein Leben tritt, entfernst du dich von Christus und tust so, als ob du Christus nicht kennst. Als Arioch in das Zimmer hereinstürmte, um Daniel zu töten, war er sich seiner Identität, die er in Gott hatte, bewusst. Gerade in diesem Alltagsmoment. Er wusste, dass Gott derjenige ist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Daniel wusste, dass Gott die Macht gehört. Daniel wusste, dass die Zeit Gott gehört. Dass Nebukadnezar mit seinem Vollstreckungsbefehl unter der Herrschaft Gottes steht. Dass Arioch nichts tun konnte, was Gott ihm nicht erlauben würde zu tun. Deshalb antwortete er mit Weisheit und Verstand. Daniel hatte Gottvertrauen und deshalb blieb er gelassen. Ja, sogar wo es um sein Leben ging. Wenn du einen Unfall baust, bist du dir in diesem Moment der Herrschaft Gottes bewusst in deinem Leben? Wenn du in einem alltäglichen Moment deines Alltags, in dem du an dem Versuch, deine Kinder zu erziehen, fast drohst zu verzweifeln, bist du dir dessen bewusst, dass die Weisheit und die Kraft Gott gehört? Warum tust du so, als ob sie dir gehört? Wenn du in deinem Bett liegst und dir über die Situation Sorgen machst, die dich morgen erwartet oder in den nächsten Tagen, bist du dir dessen bewusst, dass Gott viel größer ist als deine Sorge. Vergesse niemals deine Identität in Christus. Reduziere nicht dein Christsein auf diesen scheinbar unglücklichen Moment, der dich jetzt im Moment in der Küche oder im Badezimmer oder beim Autofahren oder auf der Arbeit ereilt hat. Versuche nicht, Gott zu spielen. Versuche nicht, den Moment mit irgendetwas, was dir gehört, zu überspielen. Versuche nicht, den Thron Gottes zu besteigen. Denn das tust du, wenn du dir Sorgen machst. Daniel vertraute Gott, deshalb reagierte er mit Ruhe und Frieden. Daniel vertraute Gott, deshalb trieb ihn dieser Alltagsmoment ins Gebet Gottes. Gott vertrauend schenkt dir Weisheit, schenkt dir ein verständiges Herz, nüchterne Entscheidungen, weil du dir dessen bewusst wirst, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und Gott vertrauen drängt dich ins Gebet, wenn du eine Sorge hast. Und nicht ins Gebet zu der Bitte, Herr, bitte befreie mich von dieser Not. Nein, ins Gebet. Herr, lass mich an deiner Gnade genugsam sein. In Kolosser Kapitel 2, Vers 1 bis 3 lesen wir die folgenden Worte. Kolosser Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn dein Schatz du selbst bist und der Thron Gottes, dann wird dort auch dein Herz sein und du wirst mit Sorgen und Lasten und Kummer und Verzweiflung reagieren. Wenn aber der Schatz, in welchem alle, in Christus, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, wenn dein Schatz Christus ist, so bist du wirklich weise. So bist du ein Mensch, der fähig ist, nüchterne Entscheidungen zu treffen. Nicht, weil du die Fähigkeit in dir selbst hast, sondern weil Christus die Weisheit in Person ist. Weisheit ist nicht in erster Linie ein Buch. Es ist nicht in erster Linie eine theologische Lehre. Weisheit ist nicht in erster Linie ein Programm. Weisheit ist nicht in erster Linie ein Gebäude von Prinzipien, was du tun sollst und was du nicht tun sollst. Weisheit ist in erster Linie eine Person, dessen Name Jesus Christus ist. In ihm liegen die Schätze der Erkenntnis. Er ist die Weisheit. Da wird es Dinge in deinem Leben geben, die wirst du nicht verstehen. Warum macht Gott es mit mir? Warum geht es mir schlechter als meinem Arbeitskollegen, der nicht an Gott glaubt? Du kannst die präziseste Theologie haben, die es in der Welt gibt. Und sie wird dir nicht alle Geheimnisse dieser Welt erklären können. Das Geheimnis ist, was in diesem Leben, in diesem Moment, in deinem Leben geschieht, wo du in der Verzweiflung dich scheinbar erdrücken lässt. Da werden es Dinge in deinem Leben geben, die wirst du nicht verstehen. Es werden immer Fragen bleiben, auf die du keine Antwort haben wirst. Es wird immer Geheimnisse geben in deinem Leben, die du nicht lösen kannst. Und wenn du dir selbst vertraust, um die Ruhe zu finden, nach der du so sehr begehrst, wirst du sie niemals finden. Vielleicht wirst du geradezu panisch sein, wenn du nichts verstehen wirst. Der Mensch wird ängstlich, wenn er die gegebenen Umstände nicht begreifen kann. Er wird entmutigt, wenn er keine Antwort auf das Hier und Jetzt hat. Paulus würde sagen, verstehst du nicht, was du hast in Christus? In ihm liegen die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen. Dein Leben steht unter der Leitung dessen, der alles versteht. Dein Leben liegt unter der Leitung dessen, der morgen deinen Schultag kontrollieren wird. Dein Leben liegt unter der Leitung dessen, obwohl du gerade einen Unfall gebaut hast, obwohl du so müde bist, obwohl du jetzt gerade mit der Sünde kämpfst und es nicht lassen kannst, weil du sie liebst. Gott kontrolliert dein Leben und er möchte dir helfen, damit du endlich verstehst, dass nicht die Sünde dein Schatz ist, sondern Christus. Deine erste Aufgabe ist es nicht, in deinem Leben zu ergründen, warum das geschieht, was mit dir geschieht. Deine Aufgabe ist, dem zu vertrauen und dem zu gehorchen, der alle Antworten besitzt. Die Basis für deinen Gehorsam ist, dass du den kennengelernt hast, der bereit war, sein Leben für dich zu geben. Das ist deine Basis, die dich ruhig schlafen lässt, wo plötzlich deine Augen anfangen zuzugehen und du wie David im Psalm 4, Vers 9 sagen kannst, ich liege und schlafe, weil ich weiß, du schenkst mir den Zustand, wo ich sicher wohne. Es ist ein süßes Geschenk in dieser Person, Jesus Christus zu haben, die du jetzt besessen kannst und hast. Das Feinste an diesem Geschenk ist, derjenige, der selbst die Weisheit ist, arbeitet jeden Tag hart daran. Deswegen machst du einen Unfall. Deswegen kommst du in das Kinderzimmer und es ist ein Saustall. Damit dein Herr Herz offenbart wird, als Mama oder als Vater, damit du verstehst, dass du immer noch so tust, als ob du dir selbst dienst, damit du den Schatz in Christus erkennst, den er dir gegeben hat. Möge die Gnade Gottes mit uns sein. Und wenn du wieder eines dieser vielen Momente hast in deinem Alltag, jetzt auf dem Nachhauseweg in das Auto steigst, zu Hause bist und was du dann zu Hause machst, und wenn du wieder deine Wäsche waschst, wenn du wieder das Haus putzt, auf der Arbeit bist, dich mit deinem Kollegen unterhältst, in die Schule kommst, das Klassenzimmer betrittst und Spannung in deinem Herzen aufsteigt, dann denke daran, Gott kontrolliert jetzt gerade in diesem Moment dieses Leben, diesen Moment in dem Klassenzimmer, auf deiner Arbeit, in dem Auto, in deiner Familie. Damit du in Gott Ruhe und Frieden findest und damit du diesen Frieden bewahren kannst, weil du dein Vertrauen auf Gott gelegt hast. Und so wird aus Selbstvertrauen Gott Vertrauen zu seiner Ehre. Amen. Wir möchten eine Zeit der Stille haben, des Gebets, und dann möchte ich abschließen. Unser himmlischer Vater, wie groß ist diese Erkenntnis zu haben, dass Jesus und in ihm allein der Schatz verborgen ist, der mich erfüllt, weil ich mein Vertrauen in ihm legen darf und weil ich weiß, dass er mich dazu gemacht hat, um ihm zu dienen. Herr, hilf uns, dass wir dir dienen, indem wir das Selbstvertrauen von Tag zu Tag ablegen und dir vertrauen zu deiner Ehre.